Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit der Kulturproduzentin und Koordinatorin des digitalen Innovationsraumes DIR in Schwerin mit Mascha Thomas. Hallo Mascha.
Hallo Antje.
Mascha, wir kennen uns vom Netzwerk Kreative MV. Das ist der Branchenverband für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Da engagierst du dich ja für die Belange der Kreativschaffenden und hauptberuflich steuerst du, wie schon erwähnt, die Belange des neuen digitalen Innovationsraumes. Der wurde im Herbst 2019 eröffnet in der ehemaligen Bibliothek im Perzinerhaus in Schwerin. Das ist also alles noch recht frisch. Was du da genau machst und welche Rolle die Digitalisierung für Kultur- und Kreativschaffende spielt, dazu kommen wir gleich. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen über dich selbst. Wo bist du aufgewachsen und wie sah dein Tätigkeits- und Arbeitsfeld in den letzten Jahren aus?
Ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in München, in Bayern, und bin nach dem Abitur zum Studieren nach Berlin gegangen, beziehungsweise ich habe in Berlin gelebt und in Potsdam habe ich Kulturarbeit studiert. Ich bin Diplom-Kulturarbeiterin mit Schwerpunkt Ausstellungsmanagement und habe mich eigentlich fast direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, habe eine Agentur gegründet mit meiner Partnerin damals, Silvana Dählerin, Balestra Berlin nennt sich die Firma, die gibt es auch heute noch. Und wir haben einen Lichtkunstraum entwickelt, den wir als temporäre Diskothek eigentlich durch die ganze Welt geschickt haben und auch heute noch leuchtet dieser Lichtkunstraum irgendwo auf dieser Welt gerade. Genau, das war so mein Einstieg ins Berufsleben, deswegen sage ich auch Kulturproduzentin, weil ich dann eben diverse Ausstellungs- und Kulturformate entwickelt habe und die dann eben finanziert und produziert habe. Das heißt, ich bin keine Kuratorin, wenn man jetzt im Vergleich zur Filmwirtschaft sieht, denn ich bin eben nicht die Regisseurin, sondern ich bin eben die Produzentin.
So ist es
das
ja.
Habe ich jetzt eigentlich auch.
Ja? Genau, so ist es ja beim Film auch, dass es sozusagen die Executives genau. gibt und die das finanzieren, das finanzielle Regeln.
Mhm. Genau, und die vor allen Dingen die Player zusammenbringen. Also das eine ist die Finanzierung und das andere ist das Thema aufzuschnappen oder jemand trifft auf einen mit einem Thema und man guckt eben, wie relevant, glaubt man, ist das gerade in der Szene oder im System und wie kann man das oder sollte es eine Relevanz kriegen und wie kann man das dann aufgleisen? Und deswegen ist es der Vergleich mit dem Filmproduzenten, glaube ich, sehr schnell nachvollziehbar. Wenn man den Begriff Kulturproduzentin hört, ist man vielleicht erstmal irritiert, was das heißen soll.
Genau, mach's doch vielleicht noch ein bisschen praktischer. Erzähl einfach mal von einem Ausstellungsprojekt, das dir besonders am Herzen liegt oder ja, das dir bleibend in Erinnerung geblieben ist, sozusagen.
Ja, also was wirklich sehr prägend war diese Zeit mit Kubik, also diese Diskothek, dieser Lichtkunstraum, den wir entwickelt haben. Den wir wirklich, das ist jetzt 2006, haben wir damit angefangen, heute ist 2019 und der leuchtet immer noch irgendwo. Das war schon sehr prägend, also wir haben auf Brachflächen aus Industriecontainern einen Lichtkunstraum geschaffen. Und wir haben das in internationalen Großstädten getan. Also in Berlin angefangen, sind nach Barcelona gegangen, nach Lissabon, waren in Wien, waren in Hamburg, in Melbourne, in Dubai, überall, ne? Also natürlich war das nicht so, dass man immer eine Brachfläche gefunden hat, aber das war die Initialmotivation und die haben wir auch weitgehend durchgesetzt, außer man wurde von großen Firmen wie Marlboro, Samsung und Nokia gebucht, dann war das vielleicht ein bisschen anders, dann war man eher auf einem Festival mit denen oder so. Aber das war schon sehr prägend, also die Ideen zu entwickeln, die Leute zu finden, die das technisch mit einem umsetzen können, sowas muss ja auch wieder computergesteuert werden, da gibt es eine große Lichtorgel. die mit der Musik harmoniert. Das heißt, also auch da muss es eine Kommunikation zwischen der Musik, die der DJ auflegt und dem Raum geben. Was bedeutet das im Hinblick auf Marketing, wenn man immer nur im Sommer, das Ganze war Open Air, im Sommer in einer Stadt, in einer völlig fremden Stadt meistens und auch völlig fremden Land aufschlägt, wie kommuniziert man dort mit seiner Zielgruppe, wie findet man die dort, wie lädt man die ein, aber auch wie bindet man dort dann jeweils die Städte oder die Kommunen mit ein, damit man eben Brachflächen überhaupt bespielen kann, temporär, wie hat man da Wasser, Strom, all diese logistischen Dinge eben auch, das war schon sehr interessant, was diese ganzen Kommunikationsaufwände anging, also das, da hat man schon viel gelernt, was interkulturelle Kommunikation angeht, und eben auch so von der Pike auf, so Sachen, ne? Grüne Wiese und jetzt mach mal. Das war schon sehr prägend.
Genau, das ist so das Thema Netzwerken, das werde ich auch nochmal aufgreifen. Jetzt bist du in Schwerin. Ja, was hat dich nach Schwerin gebracht sozusagen?
Ja, naja, nachdem ich diese eigene Firma verlassen hatte, habe ich die Dokumente gemacht und bin dann zu einer großen Firma irgendwann gegangen und habe mich dort in jemanden verliebt, der in Schwerin eigentlich stationiert ist. Und dann haben wir in Berlin alle Zelte abgebrochen und sind nach Schwerin gegangen, also absolut familiär motiviert. Ich habe gerade schon die grüne Wiese angesprochen. Das ist für mich auch eine grüne Wiese hier gewesen, besonders zu Anfangs, weil es eben sowas wie Großausstellungen wie die Documenta oder Neubau von einem durchdigitalisierten Wikingermuseum oder sowas, was ich sonst so gemacht habe, das ist hier in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es sowas, aber das ist dann sehr, sehr selten und wird auch, es ist eher etwas, wo nicht so Gängiges, ne? Das heißt, ich musste mir hier doch von Anfang an, das war mir ganz klar, entweder arbeite ich weiterhin nach Berlin, also bin ich hier ein Satellit und führe meine Projekte in Berlin durch oder weltweit, wie ich es früher getan habe, oder ich muss mir hier selber meinen Job schaffen.
Und das hast du gemacht im Grunde.
Das habe ich auch gemacht, ja. Das hat lange gedauert. Für mich als eher ungeduldigen Mensch hat es wirklich lange gedauert. Aber ich bin vor 2,5 Jahren hierher gezogen und habe jetzt seit September ein echtes Projekt hier in Schwerin. Das ist mein zweites Projekt in Schwerin. Sonst habe ich nur Projekte in Berlin gemacht.
Genau.
Also das ist schon, hat schon lange gedauert, ja.
Und erzähl mal, was machst du jetzt aktuell im neuen digitalen Innovationsraum? Was ist das für ein Raum und was machst du da konkret?
Ja, also die digitalen Innovationsräume Mecklenburg-Vorpommern sind ein Projekt vom Energieministerium und vom Wirtschaftsministerium gefördert. Also das ist eigentlich ein Landesprojekt, wo es eben darum geht, die Innovationskraft besonders auch, aber nicht nur auf dem digitalen Sektor, sage ich jetzt mal, voranzutreiben im Land. Dafür wurden 6 Standorte ausgeschrieben, wurde sich darum bemüht, Betreiber und Träger für diese Zentren zu finden. Und hier in Schwerin konnten wir die Stadt dafür begeistern, die Trägerschaft zu übernehmen und in dem Fall sogar auch den digitalen Innovationsraum zu betreiben. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass die Kommunen immer die Träger sind, damit sie die Förderung für die Sanierung oder den Neubau eines Gebäudes abrufen können und die Betreiber sind dann immer irgendwelche Agenturen. Hier in Schwerin läuft das anders. Hier läuft es über die Landeshauptstadt noch, was bedeutet, dass quasi eine neue Abteilung eingerichtet worden ist, die nur ich ausschmücke bisher, die eben diesen digitalen Innovationsraum erstmal entwickelt und aufbaut.
Und versteht sich das, der digitale Innovationsraum auch sozusagen als Schnittstelle zwischen, ja, ich sag mal, Fachhochschulen, Studienzentren? In Schwerin gibt es ja keine Universitäten, sondern eben so diese private Studienszene eher.
Ja, also
wer sind sozusagen die Zielgruppen und die Mitspieler?
Ja. Genau, also diese, also es ist Plan ist es, ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum zu schaffen, was wirklich alle möglichen Branchen und auch ich sage jetzt mal Steuergruppen so vereint. Also eigentlich ist es ein sehr, sehr offenes Haus. Allerdings muss es ja schon gefüttert werden, einerseits durch Menschen, die dort hoffentlich agil und kreativ arbeiten, aber die dann eben auch Wissen einbringen, Erfahrung einbringen, Mentorenleistungen und so weiter einbringen. Insofern ja, das ist, wir sind verbunden mit den privaten Fachhochschulen, wir sind auch im Verbund mit der IHK, mit der Handwerkskammer, mit den Unternehmerverbänden, mit all diesen Protagonisten, mit den Akteuren hier im Land, führen wir Gespräche und auch vor allem eben hier in Schwerin und in der Region führen wir Gespräche, um mit denen in Kooperation zu treten, damit die auch diesen Innovationsraum mit bespielen, mit begleiten, beraten, in irgendeiner Form mit füttern.
Also geht es jetzt sozusagen darum, in Kooperation mit Partnern Formate zu entwickeln?
Ja, also Formate werden vor allen Dingen erstmal von uns selber entwickelt, aber wir sind ganz offen für Formate von anderen, ob sie gerade entwickeln oder schon im Petto haben, dass sie diese bei uns mit einbringen. Also dass sie dann quasi, dass wir die mit denen gemeinsam dann als Co-Veranstalter dann hier durchführen können.
Mhm, verstehe.
Damit dieser Ort eben erstmal in Anspruch genommen wird als Freiraum. Und als Denkraum. Mhm. Dafür können die mit ihren Formaten reinkommen. Aber ja, wir entwickeln natürlich eigene Formate, auch sehr niederschwellige Formate, aber auch sehr spezielle, so Dinge, wo dann wirklich es in die echte Beratungsleistung geht, für spezielle Start-up-Ausrichtungen auch. Aber das sind Dinge, also wie gesagt, wir sind seit 2 Monaten dabei. Ich bin noch alleine, also da suchen wir gerade noch einen Coach, der eben solche Formate mit mir zusammen dann eben auch entwickelt.
Mhm. Und du hast die Startups angesprochen als Zielgruppe. Sind das dann ja vorwiegend Startups, die sich auf digitale Geschäftsmodelle spezialisiert haben, oder muss das gar nicht sein?
Das sind sicher vorwiegend Geschäftsmodelle, die sich auf das Digitale konzentrieren, aber nicht ausschließlich. Es geht auch immer darum, die Waage zu halten. Also der digitale Innovationsraum ist das beste Beispiel. Wir treffen uns hier ganz analog, face-to-face, an einem Ort, wo es Wände, Decken und Böden gibt. Ne? Das ist auch ganz wichtig, um dann sich dann eben wieder auch zwischen Nullen und Einsern zu bewegen. Aber also es geht nicht darum, dass nur Apps oder irgendwelche digitalen Lösungen gefördert werden, sondern es geht vor allem darum, dass Innovationen gefördert werden, die uns als Land in dieser digitalisierten Welt heute voranbringen.
Also dann ist Digitalisierung im Grunde genommen ein Hilfsmittel und ein Tool, um eben zu Innovationen zu finden.
Ja, und es ist eine Tatsache. Wir sind einfach in einer digitalisierten Welt und die müssen wir zu greifen lernen oder auch zu nutzen lernen teilweise. Ja. Also wenn man gerade sich anschaut, diese Thematik Stadt-Land, ja, also dass die Landflucht immer noch größer ist, als dass die Leute wieder aufs Land ziehen. Warum eigentlich? Wir haben doch heute einen Anschluss, einen Breitbandanschluss überall. Wieso arbeiten wir denn nicht auf dem Land? Ja, weil dort die sozialen Strukturen heute stark geschwächt worden sind. Also in den letzten 20, 30, 40 Jahren, und da hilft uns dann der Internetanschluss auch nicht weiter, wenn man dort keine sozialen Kontakte mehr hat oder das Brot beim Bäcker nur aus der Dose kommt oder irgendwie so, ja. Also deswegen, also es geht schon darum, auch diesen digitalen Wandel sich zunutze zu machen und sich in dem jetzt auch zurechtzufinden.
Und wie ist das Verhältnis im digitalen Innovationsraum zwischen dem Bereich der Forschung und dem der Praxis? Also soll beides eine Rolle spielen? Wo ist da der Fokus?
Der Fokus liegt sicher auf der Praxis. Forschen können wir also es wird ein Fab Lab geben, das ist so eine Art Werkstatt. Da werden sicher auch Sachen geforscht im Sinne von getestet. Ne?
Im Prototyping-Sinne sozusagen.
Im Prototyping-Sinne, ja. Forschen werden wir bei uns nicht, nein. Mhm. Wir sind eher eine Denkfabrik im Sinne von Ideen spinnen und spielen und ausprobieren. Das Forschen, da glaube ich, haben wir nicht die Expertise zu.
Mhm. FabLab ist ein gutes Stichwort. Inwiefern wird auch so das Thema Coworking mitgedacht? Hast du da auch Pläne, das umzusetzen?
Ja, das ist eine der, neben den Veranstaltungsformaten, die wir jetzt vorantreiben, ist das unser wichtigster Baustein hier gerade zu Beginn. Also wir, das Pelziner Haus, was du vorhin angesprochen hattest, das ist ja noch zu sanieren. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis man da wirklich letztendlich einziehen kann. Aber eigentlich kann man dort schon arbeiten und wir wollen die Zeit nicht ungenutzt lassen bis zur Sanierung. Und deswegen werden wir in dieses Gebäude einziehen im Februar und dort vor und während der Sanierung schon arbeiten, insbesondere mit einem Coworking Space. Wir fangen sicher klein an. Wir können jetzt erstmal das dritte OG über dem Perziner Saal nutzen. Da haben wir sowas wie zwischen 14 und 16 Arbeitsplätzen, die wir anbieten können. Einen Meetingraum, eine große Gemeinschaftsküche und einen Seminarraum oder Design Thinking Raum, in denen wir sozusagen täglich arbeiten können und wo wir jetzt eben die Coworker gerade rekrutieren, sich bei uns einzumieten. Im Saal machen wir die Veranstaltungen und das Thema FabLab werden wir vielleicht jetzt so in Kleinstformaten vielleicht hier und da mal anbieten, ist aber eher angedacht dann für ein fertig saniertes Haus, wo man dann eben auch eine Werkstatt einrichten kann, die man dann auch wirklich nutzen kann. Also wo es dann auch einen 3D-Drucker gibt oder eine Siebdruckanlage oder, also ne, das sind jetzt wieder, da siehst du mal wieder digital und analog ganz nebeneinander, das und das wird auch so bleiben. Aber das sind etwas, da brauchen wir ein paar mehr Anschaffungen und da müssen wir noch ein bisschen andere Konditionen schaffen. Das werden wir erst nach der Sanierung dann einrichten.
Und wer sind die Zielgruppen für dieses FabLab? Sind das sozusagen Einzeltüftler, Kreative oder versucht ihr da auch cross-sektoral tatsächlich mit, ich sag mal, Handwerksunternehmen oder metallverarbeitende, mittelständische Unternehmen mit solchen zusammenzuarbeiten und dort vielleicht auch tatsächlich Herausforderungen, Fragestellungen aus der Praxis zu lösen oder Ansätze zu finden, dies zu lösen?
Ja, also dem Ganzen sind eigentlich nicht, keine Grenzen gesetzt. Nutzen kann das jeder, der mal einen Einführungsworkshop mitgemacht hat. Und also da kann jetzt der Tüftler rein, da kann eine Schulklasse rein, die einfach auch mal in digitalen Innovationsraum wollen und dort was weiß ich, mit selbst programmierten Arduino-Boards eine Schraube in ein Brett bohren mit einem kleinen Mini-Roboter, den sie bauen. Ja, also auch diese Sachen sind möglich, aber eben auch dieses Thema Fragestellungen nachgehen, das ordne ich aber weniger einem, also den Büroflächen oder den Werkstattflächen zu, sondern allgemein dem Innovationsraum. Wir verstehen uns als Think Tank, also wir, bei uns sind Fragestellungen aller Art, also ob jetzt gesellschaftspolitischer Art, genauso wie ob es jetzt irgendwelche Medizintechnik oder ich weiß nicht was Fragen angeht, oder autofreie Stadt Schwerin oder so, das ist uns alles willkommen und dazu können wir dann eben Think Tanks aufsetzen und auch in dem ganzen Haus, was auch immer dann gebraucht wird, durchführen.
Und diejenigen, die dann solche Fragestellungen durchdenken, die könnten aus dem Coworking kommen, können aber auch, sag mal, ganz frei aus anderen interessierten Zielgruppen in Schwerin und um Schwerin rekrutiert und gewonnen werden.
Ja,
genau. Und dann würdet ihr eben entsprechende Ausschreibungen machen und gucken, wer sich da bewirbt.
Genau, und so ein, wie so ein Prozess dann wirklich abläuft, das müssen wir noch entwickeln, aber es ist eben ganz wichtig, dass wir an dem Ort selber schon mal viele Menschen haben, die rein theoretisch sich einbringen könnten und vor allen Dingen auch ganz divers einbringen können, deswegen interdisziplinäres Kompetenzzentrum. Also wir brauchen die Menschen aus allen möglichen Segmenten, um sich da irgendwie gedanklich mal einbringen zu können. Und dann natürlich auch die von außen und auch von ganz, ganz außen, also nicht nur aus der Region, sondern die dürfen dann auch aus Honolulu kommen, sage ich jetzt mal, ne? Das ist dann nicht, da dem soll dann keine Grenzen gesetzt werden, aber die werden dann irgendwie eingeladen und dann starten wir eine Denkfabrik. Und sowas kann ja laufen in dem, also manchmal ist das ein Brainstorming, was man macht, wo man mal eben ein paar Leute in der Küche zusammensammelt. Da braucht es dann keine Ausschreibung und trotzdem ist das eine kurze Denkfabrik und ein kleiner Think Tank. Und das Gegenstück ist dazu, dass man sich gefördert durch Firma XY für 1,5 Jahre in der Gruppengröße von 6 Leuten an ein Thema dran setzt. Das ist, also von hier bis da ist alles möglich.
Genau, so dass diese Netzwerke eben sowohl analog als auch digital gedacht werden, wie du das schon anfangs beschrieben hast. Welche Rolle spielt denn jetzt die Branche der Kultur- und Kreativwirtschaft im neuen Innovationsraum? Kreative können ja aus vielen Branchen kommen, auch Ingenieure sind ja kreativ und so weiter, aber speziell mit der Kultur- und Kreativwirtschaft?
Es ist für uns ein wichtiger Baustein, weil wir setzen vor allen Dingen auf die agilen und kreativen Arbeitsmethoden, die hier im Land meiner Meinung nach noch nicht so stark verankert sind wie andererorts. Also, oder sagen wir mal, wie in Großstädten. Und das ist aber so, dass die Kultur- und Kreativwirtschaftler tagtäglich mit solchen Methoden arbeiten und sich in kreativen und dann auch innovativen Prozessen bewegen. Das heißt, die Kreativwirtschaftler sehen wir vor allen Dingen an als erstens als Mieter unseres Coworking Spaces. Ich denke, das sind die prädestinierteste Zielgruppe. Weil sie meistens Einzel- und Kleinstunternehmer sind. Und das andere ist, dass die Kreativwirtschaftler eben diese ganzen Arbeitsmethoden tagtäglich, ohne es noch zu merken, anwenden und wir damit ein Grundrauschen an unsere Einstellungen zum Thema, wie arbeitet man und wie erarbeitet man sich Lösungsprozesse, dass das einfach allgegenwärtig ist.
Hier hat eben mal das Telefon geklingelt, ich muss das jetzt mal hier ein bisschen abwehren.
Ja.
So, machen wir mal eine kurze Notiz, weil ich das dann doch rausschneiden muss. Okay. Du bist jetzt nach Schwerin gekommen und hast schon gesagt, ja, Breitbandanschluss. Wie beobachtest du das? Ist die Landeshauptstadt schon ganz gut digital angeschlossen? War das für dich ein Thema? Natürlich im digitalen Innovationsraum ist das ja wichtig, dass da bestimmte Rahmenbedingungen auch gegeben sind.
Ja, also ich persönlich bin da noch an gar keine Grenzen gestoßen. Also für mich, also das Terziner Haus hat einen super Anschluss, der nur in Betrieb genommen werden muss. Und natürlich hatte man den lahmgelegt in der Zeit, als einfach da niemand agiert hat. Also da habe ich gar keine Probleme und auch sonst im Land. Ich empfinde das als so ein Running Gag. Ich weiß gar nicht, wie, also das wird schon sicher irgendwo seine Problematiken haben. Ich bin dem noch gar nicht begegnet.
Ja, das ist dann wahrscheinlich eben eher in den ländlichen Regionen, denke ich mal, ein Dauerthema.
Also hier in Schwerin gibt es da einfach kein Problem und ansonsten ist es, also hier in Schwerin sind wir einfach gut ausgestattet.
Du hast schon gesagt, deine Hauptbeweggründe, nach Schwerin zu kommen, zu gehen, waren privater Natur. Aber ich denke, dass ja auch andere Faktoren wichtig sind, die du zumindest mit in den Blick genommen hast. Also du hast ja auch Kinder. Also wie wichtig sind solche strukturellen Dinge wie auch Kitas, Bildung, Schulen, also öffentlicher Nahverkehr und so weiter, medizinische Versorgung bei der Ansiedlung oder bei der Entscheidung, sich irgendwo niederzulassen?
Das hat für mich nicht so eine große Rolle gespielt. Ich kriege aber sehr stark, also weil bei mir gab es einfach ein klares, ausschlaggebendes Argument, und das waren Kinder, die hier leben, die mit anderen Kindern, also damit Patchwork-Familie funktionieren kann. Aber was ich doch sehr klar zu schätzen gelernt habe in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, und ich wollte nicht unbedingt hierher kommen, ist doch sowas wie eine Ruhe. Oder auch eine Übersichtlichkeit. Auch hier ist es schwer, einen Kindergartenplatz zu kriegen. Ob ich in Berlin oder hier einen Kindergartenplatz suche, das ist beides, fühlt sich beides immer erstmal unmöglich an. Ja. Aber ich habe hier trotzdem einfach eine sehr viel übersichtlichere Struktur. Das habe ich zu schätzen gelernt. Auch, dass man eben sich viel leichter und schneller vernetzen kann. Und zwar in alle Bereiche, also sei es in die Politik oder in die Wirtschaft oder einfach nur mit irgendwelchen Gleichgesinnten. Man erkennt sich sehr schnell, also das habe ich sehr zu schätzen gelernt, die Nähe zur Natur auch. Und also das waren aber für mich damals keine Beweggründe. Es war für mich erstmal wirtschaftlich gesehen ein ganz großer Einschnitt negativer Art, ja. Hierher zu kommen, weil man einfach nicht so viele Kunden hat. Die Kunden, mit denen man ein Projekt durchführen kann, und die anderen ist die das rezipieren, weil ich einfach auf einem anderen Niveau in meiner Kulturarbeit unterwegs war, als sie hier gängig ist.
Genau, weil du die Kunden eben im unmittelbaren Umfeld nicht gefunden hast, sondern eher in den Metropolen und eben auch international. Ja. Sehr stark.
Genau.
Was hörst du denn von anderen Kreativen? Du bist ja sehr stark vernetzt. Also wonach treffen die ihre Entscheidung, wo sie sich ansiedeln, abgesehen eben von den Auftraggebern, sage ich mal? Also was sind eher so die strukturellen Dinge, die, wo Kreative sagen, das ist mir einfach wichtig?
Ja, also ich habe immer gesagt, Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und das ist auch, das kriege ich auch mit, dass das andere so sehen, weil man das so das Gefühl hat, hier ist noch so wenig passiert in bestimmten Bereichen, dass man sich hier noch total austoben kann. Ob man jetzt ein Festivalformat hier etablieren möchte oder alles Mögliche, ne? Also es gibt einfach hier nicht viele Menschen, die Dinge, die in den Metropolen ganz gängig sind, hier schon umsetzen. Und deswegen hat das alles noch Platz, ja. Also hier kannst du das alles noch aufbauen, weil es einfach noch nicht gibt.
Freiraum zur Gestaltung sozusagen.
Freiraum zur Gestaltung und auch, vor allen Dingen Freiraum zur Gestaltung, und wo du eben einfach Konzepte, die du andererorts schon ausprobiert hast, sehr gut hierher bringen kannst, weil es uns noch keiner getan hat.
Blicken wir mal auf die Wirtschaftsförderer. Die sollen ja im Grunde genommen verschiedene Wirtschaftsbranchen bei der Ansiedlung unterstützen. Aus deiner Erfahrung, welche konkreten Maßnahmen könnten denn speziell den Kreativschaffenden helfen? Also was könnten die Wirtschaftsförderer tun, um Kreativen zu signalisieren, Mecklenburg-Vorpommern ist für euch ein lukratives Land, in welcher Hinsicht auch immer, was weiche und harte Faktoren betrifft?
Ja, vor allen Dingen könnten sie erstmal mit ihnen in Kontakt treten. Also dieser Erstkontakt und überhaupt als Anlaufstelle auch für die Kreativwirtschaftler sich darzustellen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, weil so als Kreativwirtschaftler kommt man nicht als erstes auf die Idee, einen Wirtschaftsförderer anzusprechen. Das ist einfach, glaube ich, das ist gar nicht so das gängige Metier eines Kreativwirtschaftlers. Also, dass man überhaupt versteht, dass sie auch Ansprechpartner für uns sind und die sich auch als solche gebaren. Die müssen einen natürlich auch verstehen in seinen eigenen Geschäfts-, also Ausprägungen. Also oft sind die gar nicht so firm darin, was denn ein Kreativwirtschaftler aus diesen 11 oder 12 Segmenten, was die denn alles tun. Das ist denen gar nicht so klar. Und was sie dann dafür brauchen, auch nicht. Also da, glaube ich, braucht es erstmal noch ein bisschen mehr Verständnis für diese Branche. Wenn man, und ansonsten Ja, also das ist, glaube ich, erstmal, dass überhaupt so ein Kanal geschaltet wird, dass man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt und sich auch dabei versteht. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung erstmal.
Würde der digitale Innovationsraum da auch einen Ort bieten, um solche Verständigungen zu ermöglichen?
Also was man hier vor allen Dingen erlebbar macht, ist das, was Kreativwissenschaftler alles an Potenzial mit sich tragen durch ihre Methodiken, durch ihre Arbeitsweisen. Und das wird hier doch sehr offen erlebbar gemacht, besonders in solchen Thinktanks. Weil oft wird ja vermutet, dass ein Grafikdesigner halt das Logo gestaltet oder mir meine Website irgendwie die Pixel schubst. Aber dass eben, also dass diese Arbeitsmethoden, die derjenige dann eben bemüht, um dahin zu kommen, sein Logo zu entwickeln und so weiter, ja, dass die eben diesen Perspektivwechsel ihm immer wieder abverlangen und so weiter und dass der denen das sowas vorleben kann und damit auch andere Produkte auch noch für die entwickeln kann, als nur das Logo, dass das darüber noch sehr weit hinausgehen kann. Das ist, glaube ich, das, was hier dann sehr wohl vorgelebt wird und deswegen, ja, das kann dazu beitragen.
Prima. Wirtschaftsförderer fragen ja auch immer ganz klar nach dem Nutzen. Du hast schon gesagt, ja, vielen Kreativen ist wahrscheinlich nicht klar, dass die Wirtschaftsförderung überhaupt auch Ansprechpartner für so eine kleinteilige Branche ist. Da hat man vielleicht eher so die Großkonzerne im Auge. Aber ja, was kann man den Wirtschaftsförderern sagen? Was leisten Kreative? Du hast schon gesagt, sind so die Denkmethoden und die Arbeitsmethoden, Perspektivwechsel. Was leisten Kreative für die regionale Entwicklung? Sind dir da Beispiele zu Ohren gekommen? Was beobachtest du da in deinem Umfeld?
Also ich selber... Ich kenne diverse Leute, die aus meinem Berliner Kontext aufs Land gezogen sind. In dem Fall war das jetzt mehr so Brandenburg orientiert, aber es ist, denke ich, schon vergleichsweise, wo vor allen Dingen so Dorfgemeinschaften weiter wiederbelebt worden sind oder überhaupt erst geschaffen worden sind. Also da kenne ich jetzt zum Beispiel einen Journalisten, eine Drehbuchautorin und einen Regisseur, die jeweils mit ihren Familien dann eben, also die, ne, die sind halt sozusagen auf ihrer Landpartie durch diverse Dörfer gefahren, haben gesagt, wie krass, ne, was für schöne leerstehende Gebäude, wieso hier in Berlin, in Kreuzberg kann man sich nichts mehr leisten, aber hier ist doch Platz ohne Ende und eben die Ruhe und die Weite und die Kinder großziehen und so weiter. Naja, und nach haben die sich dann irgendwie ein Herz gefasst und einen Mut gefasst und irgendwo Geld organisiert und sich dann dort in einem Dorf was aufgebaut. Das ist nicht groß organisiert, ja, aber was die jetzt mittlerweile machen, ist das Dorf zu organisieren, weil die einfach grundsätzlich sehr soziale und gesellige Menschen sind und ihnen es halt nicht reicht, dass sie dort alleine an ihrem Rechner im Homeoffice sitzen, sondern sie wollen ja auch Kontakt und sie wollen auch diesen Ort leben und das kann man eben nur, indem man dann auch in Kontakt tritt mit den anderen Dorfbewohnern und so weiter. Und dann wurden da eben auch neue Geschäftsmodelle daraus entwickelt. Also da kam eben auf, dass da gab es in der Küritzer, gab es dann am Untersee eine Insel mit einer Wirtschaft, die verwaist war und wo immer ein Pächter für gesucht wurde. Naja, und das hat halt dann die eine Bekannte, die dann da mal vorbeigefahren ist, um die anderen in ihrem neuen Landhaus zu besuchen, mitgekriegt. Und ja, jetzt macht die, ich glaube, 5-Jähriges hat die im Sommer gefeiert. Hat die jetzt da bewirtschaftet diese Insel und in der Region kommen alle dort zum Baden und Burger essen, sage ich jetzt mal, dort vorbei. Und die Leute aus mitten zwischen Hamburg und Berlin kommen die dann, machen ihre Wochenendausflüge und ich glaube, sie feiert dort jedes Wochenende mindestens eine Hochzeit. Also es ist ein florierender Betrieb, der immer mehr ausgebaut wird und der dann auch wieder der Region natürlich etwas zurückgibt, weil da einfach so viel Lebendigkeit entsteht und auch nicht nur die eigene Suppe. Es kommen eben auch Menschen von außen, die dann auch bleiben oder was da lassen, ne? An Ideen oder an Geschäftsmodellen. Das ist schon auf jeden Fall beflügelnd für die Region dann auch.
Der Ort heißt Küritz?
Küritz, ja, am Untersee.
Küritz, mhm, genau. Und sind die, sind da mehrere Familien, sage ich mal, gleichzeitig gekommen oder hat erstmal, gab es sozusagen einen Pionier, der dann die anderen nach und nach mitgezogen hat? Ja. Weil das ist ja auch immer eine ganz interessante Frage. Ist es einfacher, wenn mehrere gleichzeitig kommen oder ja, muss erstmal einer den Boden bereiten für die anderen?
Das ist sicher unterschiedlich. Manchmal müssen halt drei den Boden bearbeiten für die anderen und manchmal ist es einer. Das hat immer was mit der Kraft des Initiators zu tun. Und das ist so, dass wir, also ich, anderes Beispiel, eine Gruppe von 15 Leuten ungefähr hat zum Beispiel einen Campingplatz irgendwo Richtung Dresden rausgekauft, ja. Und haben daraus so einen Naturverein gegründet. Und die wohnen da jetzt teilweise, die, also den, diesen komischen Dauercampingplatz gibt's nicht mehr mit den Hakenkreuzfahnen, die da gehisst worden sind, sondern es gibt jetzt da einfach nur noch, also das ist keine Hippie-Kommune, sondern es sind einfach Leute, die eben in der Stadt leben und gerne in der warmen Jahreszeit auch am Land sind und die bringen dann natürlich da Sachen mit. Aber da war das jetzt, also da war es eine ganze Gruppe, die da rausgegangen ist, aber irgendwer hat natürlich den Gedanken oder die Idee gesät, ne, und hat dann geguckt, wie viel Kraft brauche ich, kann ich es alleine oder brauche ich Verbündete, um dann da eben hinzugehen, wo man erstmal fremd ist.
Du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, dass die Neubürger sozusagen auch auf die Alteingesessenen zugehen. Wie genau sieht das aus oder wie kann das gelingen? Was hörst du so von deinen Leuten, die aufs Land gegangen sind?
Also das ist vor allen Dingen denen wichtig, die dorthin ziehen, weil die ja Anschluss suchen. Also die haben ja ihre Wurzeln aus ihrem eigenen Bereich rausgezogen und kommen jetzt woanders an. Damit die nicht umfallen, müssen die sich ja auch verwurzeln. Und deswegen ist es besonders den Neuankömmlingen so wichtig, dort auch mit den anderen in einen Verbund zu treten. Ich glaube, dass die Menschen, die dort schon immer leben, das gar nicht erst mal so brauchen, weil die haben ja mehr oder weniger alles, was sie haben und auch vielleicht nicht unbedingt erstmal wollen. Da gibt es sicher große Berührungsängste. Ich kenne da viele lustige und weniger lustige Geschichten, wie so eine Annäherung vonstatten gehen kann. Aber es braucht sicher immer sehr viel Verständnis, soziale Kompetenz und vielleicht sogar Moderation.
Was mich noch interessiert, ist der Austausch zwischen Stadt und Land. Also jetzt ist öfter mal so die Rede von fluidem Arbeiten. Das heißt also nicht im Sinne des Pendelns, dass man sozusagen auf dem Land lebt und in der Stadt arbeitet, die ganze Woche über, dass das sozusagen getrennt ist, sondern dass ja vielleicht tageweise Leute aus ländlichen Regionen in die Stadt gehen, vielleicht auch in euren Innovationsraum, um irgendein Projekt dort mit zu initiieren und voranzutreiben und dass andererseits vielleicht Leute aus Schwerin dann mal aufs Land gehen. Also wie siehst du das Potenzial dafür, für diesen wechselseitigen Austausch?
Ja, ich denke, die eine Richtung ist relativ einfach zu beackern, dass diejenigen, die sonst in der ländlichen Region eher vereinzelt sind, ein bisschen die Gruppe suchen hier und die Verdichtung, diesen Kanal, den können wir sicher sehr schnell legen. In die andere Richtung ist es von Schwerin aus gesehen, glaube ich, relativ schwierig. Da braucht man schon konkrete Ansätze, weil man hier ja, also zumindest ich empfinde das hier als sehr ländlich. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, in einem besonders städtischen Kontext zu leben. Ja, also es ist ja alles schon sehr nah immer wieder an der Natur und so. Ja? Also die Frage ist, also dieses, was braucht man denn vom Land? Den Freiraum, die Erholung, die Ruhe. Nee, also da geht es, glaube ich, dann eher um kleinere Gesellschaftsstrukturen, also noch übersichtlichere Gemeinschaften, die man da anstrebt. Und dann geht es sicher auch um so Sachen wie, also Landwirtschaft und also Projekte, die dann wirklich sich mit den Landthemen beschäftigen. Und was ist das dann alles? Ansonsten glaube ich nicht, dass also die sogenannten Städter hier aus Schwerin es so unbedingt aufs Land zieht. Dann leben die schon.
Verstehe. Ich, das ist dann das eher etwas, genau, für die, das ist eher etwas für die Leute aus den richtigen Metropolen, Berlin oder Hamburg oder
Ja, oder genau. Dafür ist diese Stadt hier zu klein und zu ländlich verstrickt. Also wir sind ja schon mehr oder weniger am Land hier.
Mhm. Du hast schon vorhin viel von deiner Ausstellungstätigkeit gesprochen, dass es wichtig ist, Leute zu vernetzen, Kampagnen sozusagen sich zu überlegen, also wie man für bestimmte Dinge interessieren kann. Welche Botschaft müssten denn Wirtschaftsförderer aussenden und welche Tools könnten sie auch nutzen, um Standorte attraktiv darzustellen?
Also ich glaube, die erste Botschaft ist, ihr seid hier willkommen. Wir sind gespannt auf das, was ihr mitbringt. Was haben wir zu bieten, das auch zu zeigen? Also das eine ist ja, wir wollen gerne, dass ihr kommt. Und das andere ist, was bieten wir euch an? Und was man hier eben, also dieses Thema mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das eben begreifbar zu machen. Ja, also dass das bedeutet, dass es hier Altes und Neues gibt, dass es unendlich viele leere Gebäude gibt, die man zum Leben wieder erwecken kann, dass also auch die Geschäftsfelder hier aufzumachen. Also ich glaube, das muss man dann schon auch benennen, was denn hier an Freiraum ist, ja. Weil dass es eben dieser Freiraum nicht nach Leere aussieht. Oder eben Anknüpfungspunkte gleich klar werden, um das dann eben auch zu füllen. Das, denke ich, ist wichtig. Ja, welche Kanäle, ne? Unsere Welt funktioniert heute ganz viel über die sozialen Netzwerke. Das ist klar. Aber ich denke auch, hier wieder setze ich auch immer wieder die Karte aufs Analoge. Und denke, dass man eben auch die Netzwerke in den Metropolen suchen muss und sagen muss, wir begegnen uns hier mal.
Ja, ja, Stichwort analog, das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Schlüsselwort. Wie ist das mit dem Spannungsverhältnis zwischen sozialen Innovationen und technologischen Innovationen? Es ist ja immer noch so, für, ich sag mal, digitale Infrastruktur ist noch immer am ehesten Geld da, aber es ist schwierig klarzumachen, es muss erstmal das Gedankenkonstrukt drumherum entwickelt werden, also was ja dann sozusagen eine soziale Innovation wäre. Welche Rolle wird das im digitalen Innovationsraum stehen? Du hast ja schon gesagt, er ist ein Think Tank, aber vielleicht nochmal speziell mit dem Blick auf soziale Innovationen.
Ja, das ist also aus meiner Warte ein wichtiger Punkt und insbesondere müssen das eben auch, soziale Innovation bedeutet ja eigentlich, dass man Strukturen schafft, indem man die den Ort dann wieder lebenswert und auch vor allen Dingen lebenswert und dann auch wieder wirtschaftlich machen können. Ja, sobald ein Ort lebenswert wird, wird er auch wieder wirtschaftlich interessant. Das ist ja die Verkettung. Ich glaube, dass wir nicht wir sollten unbedingt gucken, dass wir diesen Ort immer dann leben, dass wir ihn aus eigener Kraft lebenswert machen und dass wir auch unsere eigenen Geschäfts- und Produktideen damit einbringen. Also irgendeine Anschubsfinanzierung jetzt aus der öffentlichen Hand in irgendeiner Form zu bekommen, das ist schön und gut, aber wir sollten uns nicht in so eine Abhängigkeit begeben. Deswegen ist es mir wichtig, im digitalen Innovationszentrum, was ja ein Gründerzentrum auch ist, hier vor allen Dingen auch das Augenmerk darauf zu richten, wie kann sich sowas rechnen, wie kann so eine soziale Innovation auch in einen wirtschaftlichen Kontext funktionieren. Und das möchte ich gerne pushen.
Genau, also tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln.
Ja.
Genau. Ja, wunderbar. Mascha, Thomas, Rieckhoff, herzlichen Dank für diese tollen Einblicke in deinen Arbeitsbereich und ja auch in das Thema Ansiedlungsstrategien in Stadt und auf dem Land. Vielen herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.